Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herzblut und Heilkunst, dem Podcast des St. Marien-Hospitals in Friseute. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute starten wir in eine besondere Doppelfolge, die vielen von uns aus dem Herzen spricht. Denn wir widmen uns dem Thema neue Lebensqualität, so möchte ich es mal beschreiben, und schauen darauf, wie Ernährung und Bewegung unseren Alltag verändern können. Nicht theoretisch, nicht dogmatisch, sondern so, wie es für Menschen hier im Oldenburger Münsterland wirklich relevant ist. In dieser ersten Folge von den beiden geht es um die Ernährung. Darum, wie wir essen, warum wir so essen und was wir vielleicht an kleinen Stellschrauben drehen können, um uns noch wohler zu fühlen. Dafür haben wir ein wirklich starkes Team heute eingeladen. Ulrike Specker ist dabei. Ernährungsberaterin im St. Marien-Hospital, die uns Orientierung gibt, was gesunde Ernährung im Alltag eigentlich bedeutet. Dann Timo Plenter, Koch im Regional Friseute, der zeigt, wie man mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln Genuss und Qualität verbindet. Carola Reiners, die uns später erklärt, warum Ernährung und Bewegung durchaus zusammengehören und wie kleine Schritte eine ganz große Wirkung haben. Heiner Stix ist auch dabei, Journalist aus Friseute, mein Sidekick sozusagen, der mit seinem Blick auf die Region den perfekten Einstieg liefert. Wir schauen heute also gemeinsam darauf, was Ernährung für unsere Lebensqualität bedeutet und wie wir Veränderungen so gestalten können, dass sie wirklich zu uns passen. Heiner, du hast dich im Vorfeld ja intensiv mit dem Thema Ernährung hier in Friseute und im Oldenburger Münsterland beschäftigt. Was prägt denn aus deiner Sicht unsere regionale Esskultur und was ist für dich wirklich ganz besonders dabei auch?
Die Ernährung hat hier in der Region eine ganz besondere Bedeutung. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir mehr oder anders essen als Menschen sonst in Deutschland, sondern weil wir hier die Grundlage der Ernährung, also die Entstehung, die Herstellung von Lebensmitteln quasi vor der Haustür haben. Sie ist total greifbar für uns. Die Landwirtschaft prägt bis heute das gesamte Oldenburger Münsterland. Wir haben hier die größte Dichte an Geflügel-, Schweine- und Rinderzuchtbetrieben, an Massentierhaltung, muss man sagen, in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beispielsweise liegt hier in der Region bei über 65%. Deutschlandweit sind es im Durchschnitt rund 50%. Allein im Landkreis Cloppenburg beispielsweise stehen rund 160.000 Rinder, 1,8 Millionen Schweine und 13 Millionen Hühner, Puten und Geflügel. Das ist heute zu einem ganz großen Teil, ich sagte schon, Massentierhaltung, Großindustrie, begann aber natürlich mit kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, mit Viehhaltung. Denn für einen ertragreichen Anbau von Obst, Gemüse, Getreide sind die Böden hier nicht gut genug. Entsprechend fleischlastig war dann natürlich auch die Ernährung. Das ist zumindest mein Eindruck, ist sie auch heute noch, kommt auch meinen Vorlieben, ich gestehe es gerne, auch eher entgegen.
Aber wie wirkt sich das im Alltag aus? Also beim Einkaufen, beim Essen gehen, beim Kochen zu Hause auch?
Also wir haben hier kein vegetarisches Restaurant, soweit ich das überblicke in Friseute. Ich weiß nicht, Timo, hast du einen Blick darauf, aber mir fällt tatsächlich keins ein.
Ja, wir sind ein vegetarisches Restaurant.
Ihr habt immer auch eine vegetarische Karte.
Sind das Restaurant, was als einziger eine vegetarische Alternative anbietet.
Okay, das Angebot ist also schon sehr fleischlastig. Wir haben zum Beispiel auch sehr viele Dönerläden, wobei mich da tatsächlich auch mal interessieren würde, Frau Specker, das geht dann im Grunde genommen aus Sie, wie so ein Döner eigentlich zu bewerten ist. Es ist ja schon viel Gemüse und so auch mit drin. Wir haben Pizza, wir haben asiatische Angebote und natürlich sehr viel gut bürgerliche deutsche Küche.
Ja, dann lassen wir doch Frau Specker mal zu Wort kommen eben. Wie sieht es denn aus mit Döner?
Der Döner ist gar nicht so falsch und so ungesund, muss man dazu sagen. Und das Fleisch an sich, was in dem Burger drin ist, ist ja sehr proteinreich und den der Körper ja auch braucht, um Zellen aufzubauen, Muskelmasse aufzubauen und hat viele weitere Funktionen, das Protein. Und wenn man dort dann auch den Salat oder das Gemüse, was dort drin ist, mit bewertet, ist er vitaminreich, ballaststoffreich. Das ist eher die Beilage, die Pommes, die dann dazu kommt, die dann eben den Fettgehalt sehr hoch hält. Und wenn man dann noch.
Und die Soße beispielsweise? Wenn da mit Liebe so eine Kelle Joghurtsoße oder Tzatziki reingeklatscht wird?
Ist auch ja nicht falsch, diese Soße. Joghurt oder auch Tzatziki ist sehr proteinreich mit vielen Gewürzen und schmackhaft. Macht das Fleisch natürlich auch schmackhaft. Wenn dann die Mayonnaise dabei wäre, das wäre etwas, was wiederum den Fettgehalt sehr hoch hält. Man muss das Ausgewogene sehen. Und wenn man dann noch sehr fantasievoll wäre, würde man das Brot, dieses Dönerbrot, dann nochmal austauschen und vielleicht diesen Wrap nehmen, der dann das Brot, das ist ja eher noch ein dünneres Teigmaterial und dann ist der nicht zu verwerfen.
Aber die Massen an Fleisch und Gemüse können sich an dem Wrap wahrscheinlich nicht halten, ne?
Nein, definitiv nicht wirklich.
Wie so eine Roulade dann zusammenbinden oder dergleichen. Man muss da einfach weniger davon nehmen. Oder so.
Was schöner ja auch ist, dass man dann auch mit Messer und Gabel das Ganze dann isst und nicht nur so wie der Burger oder so herzhaft so reinbeißen, weil dann isst man häufig schneller und das ist eher dieses Unverdauliche, was dann auch nochmal dazu zu Trage kommt, sondern dass man wirklich eine Esskultur damit reinnimmt mit Messer und Gabel und das Ganze langsamer ist. Es ist ja auch was Kulturelles, wenn man gemeinschaftlich was Gesellschaftliches isst.
Ist es realistisch, dass Döner mit Messer und Gabel mehrheitlich gegessen werden?
Weniger, weil es einfach diese Kultur gegeben wird, dass wenn der andere da so reinbeißt, schmackhaft, das Auge macht ja etwas mit dem, dem der gegenüber ist. Obwohl andererseits finde ich es angenehmer, wenn der mir gegenüber sitzt, das mit Messer und Gabel zu nutzen.
Und mich als Selbstbausatz vor sich hat. Ja, ich würde gerne mal Timo Plenter dazu hören. Timo, stell mir mal vor, im Regional Friseute hieß es jetzt als eine Aufgabe, die dir zuteil würde, also so eine Art Challenge. Es gibt jetzt mal türkische Woche im Regional Friseute und der Döner wird aber von deinem Publikum, von den Gästen gewünscht. Wie würdest du einen Döner zubereiten, dass man ihn unfallfrei essen kann?
Das wäre dann, wenn, als Happen gedacht und der wäre so klein, dass man ihn auch mit einem Haps essen könnte. Weil da können wir ja auf wenig setzen und auf kleine Portionen oder gerade am Anfang mit einem Döner einsteigen, wäre, glaube ich, die bessere Variante, anstatt ihn dann im Hauptgang oder sonstiges mit viel Fleisch zu geben und dann Kleinschichten, bisschen Tzatziki, bisschen Fleisch, eine andere Würzung, Deckel drauf und dann einfach in einem Happen runter, aber den vollen Geschmack.
Sie sind Sportlerin durch und durch. Essen Sie denn schon mal so, sag ich mal, Fast Food? Oder sagen Sie, kommt bei mir sowieso nicht in Frage? Oder ertappen Sie sich schon mal an der Dönerbude?
Döner weniger, aber ich komme ja vom landwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben auch Puten zu Hause. Ich bin Hauswirtschaftsmeisterin. Ich kenne auch was von Ernährung und versuche mir dann schon zu verkneifen, mal zu McDonald's oder an die Dönerbude zu gehen, weil ich auch weiß, dass das alles hochverarbeitetes Material ist und ich esse doch lieber das rohe Stück Fleisch, was ich mir selber würze und brate oder grille und vielleicht dann auch noch Gemüse aus dem Garten dazu. Das wäre natürlich das Optimum.
Gab es denn bei deiner Recherche, Heiner, oder in deinem eigenen Alltag einen Moment, an dem du gemerkt hast, Ernährung ist hier mehr als nur Geschmack, sie ist Teil unserer Identität?
Ernährung ist immer Teil einer regionalen Identität. Ich komme aus dem Fränkischen. Mein Leib- und Magengericht bleibt das fränkische Schäufele, also Schweineschulter auf ganz besondere Art zubereitet. Und hier habe ich dann eben Grünkohl und Pinkel kennengelernt, auch total lecker, was ganz anderes. Also natürlich ist es Identität, aber mir fällt schon auf, dass wir hier keine durchgehende Identität haben, wie es also jetzt aus Franken oder wie es aus Fischregionen kommt, wo es sehr viel mehr Fisch gibt. Und in Franken halt noch den Schweinebraten und was weiß ich. Hier ist es schon so ein das typisch Deutsche, was ich eigentlich entdecke in der Gastronomie. Also halt die Roulade, das Schnitzel, den Braten auch.
Das Regional Friseute zeichnet vor allem aus, dass es eine regionale Küche ist, dass sie Jahreszeiten durchaus im Blick hat. Also Spargel gibt es nicht ganz jährlich bei dir im Regional. Wenn du gerade auch Heiner hörst, der sagte, naja, ich komme aus Franken und da gibt es die und die Identität. Gibt es denn etwas, wo du sagst, also das läuft bei uns richtig gut und hat sich schon so als Klassiker entwickelt?
Na, das funktioniert nicht so ganz bei uns, weil das Menü alle 4 bis 5 Wochen wechselt.
Aber das Publikum wird auch dir sagen, Menschenskind, Timo, das und das ist super.
Das ja, das funktioniert auch gut zu 90% bei allen Gerichten. Und die kommen auch dann nächstes Jahr wieder, wenn es das wieder gibt, wenn dann die Saison ist. Die deutsche Küche ist geprägt von vielen anderen Ländern, was alles zu uns gekommen ist. Und wenn man von deutscher Küche spricht, dann spricht man entweder über Eintöpfe, Schweinebraten, Rinderbraten, das alles, Rouladen ist es dann hier. Aber eine typisch deutsche Küche gibt es aus meiner Sicht nicht. Und damit haben wir auch versucht, irgendwie unser Lokal als deutsche Küche zu etablieren. Und ich glaube, deutscher als wir können wir gar nicht kochen, weil wir nur deutsche Produkte benutzen.
Aber es gab ja Gerichte, die irgendwann mal total verschrien waren. Also ich kann mich durchaus an Zeiten erinnern, da hätte niemand guten Gewissens in einem Restaurant ein Schweinebraten bestellt. Dann gab es aber Pulled Pork. Und plötzlich ist es dasselbe quasi nur zerzupft, gibt es wieder Schweinebraten als Pulled Pork. Oder Rauke, damit habe ich früher die Kaninchen bei uns zu Hause gefüttert, jetzt ist es unheimlich angesagt, also Rucola.
Man muss nur einen Hype erzeugen, dann ist auch das normale Fleisch oder das normale Gericht wieder fancy für junge Leute oder alle Leute, wenn das irgendwie im Internet neu gepackt wird oder man sagt, jetzt machen wir alles auf den Grill. Das war auch eine Zeit lang, wir machen One-Pot, ja, wir machen Eintopf auf den Grill. Ist halt eine neue Definition des alten Gerichtes. Nur wenn man einen Hype erzeugt, funktioniert es auf einmal wieder.
Offenkundig. Ulrike Specker, wenn wir über gesunde Ernährung sprechen, dann klingt das ja oft so nach Regeln, ne? Nach Verboten auch und Perfektion. Aber was bedeutet wirklich gesunde Ernährung aus Ihrer Sicht wirklich, gerade für Menschen, die einfach nur ihren Alltag gut bewältigen möchten?
Eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogen heißt, dass man auch nichts verbieten sollte und sich selber auch nichts verbieten sollte. Das Maß der Dinge ist es eben, was eine ausgewogene Ernährung mit sich bringt. Dass man sowohl Fleisch als auch Gemüse, natürlich Ballaststoffe viel zu sich nehmen sollte. Und erst recht, wo wir hier in der landwirtschaftlichen Region auch sind, wo auch viel Gemüse auch unter anderem teilweise mit angebaut wird. Das wird immer unterschätzt, dass man da auch viele schöne und leckere Gerichte mit nutzen kann, dass man dann auch den Nachtisch auch ruhig nutzen darf mit einem Pudding oder mit einem Eis, aber dann nicht so ein XXL-Becher, sondern vielleicht ein, zwei Kugeln Eis nur nutzt. Aber dann hat man den Geschmack gehabt und dass man das dann auch genießt auf der Zunge, weil dort ist ja vieles gegeben, auf der Zunge der Geschmack. Mhm. Genauso wie bei der Schokolade, dass man dann auch vielleicht eine hochwertige Schokolade nimmt und die dann auch lutscht und nicht schnell zerkaut und dann ist sie weg.
Aber gibt es nicht gerade, sage ich mal, im Süßigkeiten-Segment durchaus die Gefahr, dass es dort Süßigkeiten gibt, die aufgesaugt werden wie mit einem Staubsauger? Erdnüsse zum Beispiel, ja, diese ganzen Schokokrossi-Geschichten.
Definitiv, das macht ja etwas mit einem, dass man dort im Gehirn das manifestiert hat, dass das was Leckeres ist. Es wird ja auch optisch von der Industrie her so dargestellt, dass es teilweise sogar etwas Gesundes ist, wie zum Beispiel die Kinderschokolade mit der Portion extra Milch und. Dass man da trotz alledem immer wieder hinten auf die Zutatenliste schauen sollte und selbst entscheidet, was und wie mache ich. Und das, was du vorhin angesprochen hast mit dem Genuss, wenn man so eine Kartoffelchip mal so im Mund zergehen lässt, da ist fast nur das Gewürz. Und wenn man das abgelutscht hat, was man dann noch für eine, ja, ich sage eine sehr unbequeme Konsistenz noch mal im Mund hat.
Wir wollen es jetzt aber nicht vergleichen mit einer Oblate. Ne?
Nein, definitiv nicht. Aber dass man da dann eher sagt, okay, vielleicht hält es dann davon ab, noch mal wieder in die Chipstüte reinzugreifen, um zu sagen, eigentlich habe ich ja jetzt nur Gewürze zu mir genommen.
Frau Reiners, achten Sie denn beispielsweise darauf, was auf den Tüten oder überhaupt auf den Einkaufsprodukten hinten auf der Verpackung steht?
Also eigentlich viel zu selten. Man nimmt sich das immer vor, weil man es ja auch überall liest und hört. Weniger Palmfette, Palmöle und nicht zu viel Zucker und auf den Nutri-Score achten. Aber ehrlich gesagt, im täglichen Einkauf achte ich viel zu wenig darauf. Und ich muss auch zugeben, ich bin absoluter Zucker-Junkie. Also ich esse unheimlich gern Süßigkeiten. Und da habe ich jetzt gelernt, dass man dann schon wirklich statt Vollmilch halbbitter nehmen sollte, um diesen Süßigkeitsgeschmack schon mal zu haben, aber halt nicht zu viel Fett zu sich zu nehmen, sondern nur die reine Kakaomasse.
Es wird ja immer wieder gesagt, Man muss einfach nur mal darauf achten, weniger Zucker zu sich zu nehmen. Das hilft auf alle Fälle. Es gibt auch Menschen, die versuchen, gänzlich ohne Zucker auszukommen. Ist das überhaupt realistisch?
Ja, ist es. Das funktioniert mittlerweile immer besser, weil es gibt genug Ersatzstoffe gibt es mittlerweile, die sind noch nicht so gut erforscht, aber sie helfen auf jeden Fall, Zucker loszuwerden. Wenn man überlegt, dass man in den letzten 20 Jahren die 10-fache Menge an Zucker zu sich nimmt in Produkten, wie man eigentlich sollte und das über Tag, sollte man zwischendurch vielleicht mal auf Saccharose oder auf andere Hilfsmittel. Und es gibt mittlerweile sehr viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Süßigkeiten mit 97% weniger Zuckeranteil zu machen. Und ich glaube, da sind wir in eine richtige Richtung. Und selbst in unserem Restaurant versuchen wir oder kommen wir mit knapp 4 Kilo Zucker in der Woche hin. Klingt viel, aber wenn man das auf knapp 120 Gästen runterrechnet, in jeweils 8 Portionen oder 8 Gängen am Abend, sind wir da schon echt gering geworden.
Wenn wir jetzt mal auf Soßen kommen oder ich sag mal aufs Karamellisieren, würdest du dann noch auf Zucker verzichten oder würdest du sagen, na gut, da müssen wir mal was machen?
Machen wir sowieso selten, wenn dann beim Eis ist ein bisschen mehr Zucker drin, aber auch da auf die Menge an den Gästen gesehen, ist Zucker das, was wir am wenigsten benutzen in der Woche. Wenn wir dann zu Butter und anderen Fetten kommen, da verlieren wir, ganz klar, aber Zucker ist echt gering geworden.
Welche typischen Missverständnisse begegnen Ihnen denn beispielsweise in Ihrer Beratung am häufigsten, Ulrike Specker? Was glauben viele Menschen und was stimmt in der Wirklichkeit überhaupt nicht?
Das ist häufig, wenn die Industrie dort auf ihrer Verpackung draufschreibt, ohne Zucker und ohne Zuckerzusatz oder wie
auch immer. Wie stimmt das nicht?
Wenn man dann in die Zutatenliste reinschaut hinten, dann hat man das durch irgendwmaltSiruppe oder Maltodextrin oder Fruchtzucker ersetzt das Ganze und ist eigentlich für den Verbraucher eine Mogelpackung, weil auf der Vorderseite ist nicht, es wird als gesundes Produkt verkauft und auf der Rückseite ist dann nicht immer so die Wahrheit drin. Und das sind das, was viele eben auch nicht machen, die Produkte noch einmal umdrehen. Jetzt war noch mal von der Politik her, dass man da die Zuckersteuer gegebenenfalls einführen möchte, was ich persönlich sehr positiv finde, wie andere Länder das auch schon gemacht haben.
Welche
dass man
Länder
zumindest
machen das?
Also die skandinavischen Länder auf jeden Fall, dass die dort die Zuckersteuer mit eingeführt haben und dadurch die Hersteller weniger Zucker in ihren Produkten mit reingeben, die dann eben dem Verbraucher untergejubelt werden, sag ich mal so, in süßen Getränken, in Cola, Fanta, Sprite, dass da die deutsche Industrie doch deutlich mehr Zucker drin hat in den Getränken als die skandinavischen Länder.
Einer, das ist ja völlig irre. Führend, oder? Was da manche Hersteller machen.
Ich habe jetzt schon so ein paar Momente gehabt, wo ich gedacht habe, oha, also zum Beispiel Schokolade, hast du was gesagt, gibt es auch schon viele ohne Zucker oder sowas. Muss ich tatsächlich mal schauen. Ich greife immer so ganz automatisch und viel zu oft zu den ganz klassischen Schokoladen.
Man hat ja so seine
Lieblingsschokolade. Man hat so seine Lieblingssorten, das muss man gestehen. Aber das ist ohnehin ein Punkt, der mir so im Kopf rumspuckt. Was kann ich denn jetzt zum Beispiel beim Einkaufen, aber auch beim selber Kochen machen? Also ich kann nur nach Rezept kochen, dann steht dann da halt Zucker drin oder was weiß ich. Was kann ich selber tun? Ich kann einfach auch nicht jeden Tag essen gehen, um ja mich ein bisschen gesünder zu ernähren. Also Müsli zum Beispiel, dann tue ich da Obst rein. Ist das jetzt toll oder ist im Obst auch wieder zu viel Zucker drin?
Gewisse Zuckermenge braucht der Mensch ja auch und Fruchtzucker auch fürs Gehirn zum Denken alleine schon. Aber wenn man dann einen Kuchen selber backen möchte, warum muss man genau 250 Gramm Zucker damit reingeben? Warum kann man da nicht schon reduzieren mit 50 Gramm oder 80 Gramm? Ich glaube nicht, dass die Gäste oder man selber das so viel merkt. Ich mache es häufig grundsätzlich, dass ich weniger Zucker reingebe. Und alle sagen, deine Kuchen schmecken gut. Also ich habe auch nie Stücke über. Jetzt weiß ich nicht, ob die das aus Höflichkeit machen.
Aber wenn, sie verraten ja auch nicht, dass da kein Zucker drin ist.
Ja, genau. Ja, doch, im Nachhinein verrate ich es doch und sage, wie hat euch der Kuchen geschmeckt? Oder beziehungsweise, wenn die Platte leer ist, ist es ja auch ein gutes Zeichen. Es ist ja nicht irgendwo negativ gewesen. Oder wenn ein zweites Stück gefordert wird, dann ist es, glaube ich, nicht aufgefallen. Es gibt ja auch andere Geschmacksträger, wie zum Beispiel dann Fett, dass man dann vielleicht die Sahne ein bisschen damit reingegeben hat. Das braucht der Körper ja auch, um Vitamin D zum Beispiel auch mit aufnehmen zu können. Das macht die Masse, die man dann auf sich nimmt. Mhm. Warum muss man immer Süßigkeiten auf den Tisch stellen, wenn man Gäste hat? Man könnte ja auch Dips mit Gemüse damit raufgeben. Man greift ja automatisch irgendwo das, was auf dem Tisch steht.
Es gibt ja auch manchmal so einen kleinen Appetizer, so diesen Gruß aus der Küche. Wie sieht der aus?
Da haben wir meistens immer so drei verschiedene Happen. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Windbeutel mit ein bisschen Meerrettich, weil wir das noch über hatten, ein bisschen verarbeitet zu einer Creme. Oder eine Grünkohlpraline hatten wir vor 3 Wochen, klein ausgebacken mit ein bisschen Sonnenblumenöl. Danach gibt es noch ein bisschen Brot und Butter und dann gibt es noch ein Gruß oder noch ein Happen zusätzlich und das fängt am meisten mit Gemüse an.
Das klingt gut, Frau Heiners, oder?
Das klingt sehr gut. Ich gehe auch gerne im Regional essen.
Ja. Danke.
Wenn jemand sagt, ich möchte wirklich etwas in meinem Leben verändern, liebe Ulrike Specker, ich möchte etwas verändern, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was wäre denn so ein jetzt mal wirklich realistischer Schritt?
Es ist immer die Energiezufuhr, also das heißt, dass man das, was man isst, dass man sich seinen Mittagsteller dann gar nicht etwas verbietet, sondern dass man da vielleicht dann sagt, okay, ich nehme den halben Teller mit Gemüse, weil Gemüse habe ich so oder so ja gekocht, oder habe einen Salat, dass man das Fleischstück dann auch eher ein mageres Fleischstück sich holt. Wenn ich jetzt einen Grünkohl und Pinkel nochmal aufgreifen darf, gerne recht viel Grünkohl nehmen, dann nicht unbedingt die ganze Pinkel, vielleicht nur eine halbe Pinkel, aber das Kasslerfleisch dazu nimmt, weil das Kasslerfleisch ist eben eher mageres Fleisch und dass man dann nicht 5, 6 Kartoffeln, sondern vielleicht nur 2 Kartoffeln, weil man hat ja den Teller schon ziemlich viel mit Gemüse gefüllt, dass man da nochmal dann schaut und das umsetzen kann.
Aber das essen ja nicht so viele, sondern machen mal eben schnell Nudeln.
Ja, es ist häufig eben aus Weizengrieß und Weizengrieß wird eben zu Zucker und dann zu Fett umgewandelt. Wenn man da dann sagt, man möchte nochmal eine andere Nudel nehmen, eine Variante, entweder gibt es die Vollkornnudeln, da braucht man weniger davon, weil man schneller satt ist, oder die Dinkelnudel, das ist das Urkorn vom Weizen her. Oder aber es gibt auch mittlerweile auch proteinreiche Nudeln, wo man dann Kichererbsen oder Linsennudeln nehmen kann. Eine andere Alternative. Da dann auch gerne die Bolognese darüber geben.
Kichererbsennudeln?
Ja, Kichererbsennudeln.
Also Kichererbsenpüree kenne ich als Hummus, klar, aber Kichererbsennudeln, Heiner, hast du die schon mal gehabt?
Habe ich noch nie gehört und ich habe jetzt auch gerade bei Vollkornnudeln und so aufmerksam zugehört. Für mich ist das immer so, ich will nicht sagen alternativ, aber ich frage mich immer, ist das der Geschmack, den ich von der Nudel kenne? Nimmt die Soße genauso gut auf? Oder
ist das noch meine Nudel?
Ist das noch meine Nudel, genau.
Bei den Kichererbsen und Linsennudeln ist deutlich ein anderer Geschmack dort. Ja, auf jeden Fall. Und das merken die Gäste auch teilweise gar nicht.
Gehen Sie Kompromisse ein, wenn es um Nudeln geht, Frau Reiners?
Ja. Also ich habe ja auch schon viel Dinkelnudeln gekocht und genutzt und Vollkorn versuche ich eigentlich auch immer. Aber ich habe so 2 Männer zu Hause, die wollen dann doch lieber eher die normalen Spaghetti haben.
Wobei ich also den Begriff Kompromiss da jetzt gar nicht verwenden würde eigentlich. Das klingt schon wieder so nach Abstriche machen. Verzeihung. Was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, dass es ja eigentlich eine vollwertige Alternative sein kann oder ist und kein Kompromiss.
Es ist eigentlich ein Umdenken beim Einkaufen schon und beim Verzehr beziehungsweise beim Kochen und das spielt ja im Kopf ab.
Timo Plätter, gibt es überhaupt im Regional Nudeln?
Machen wir selber, aber ich möchte auch nochmal drauf eingehen, weil wir haben auch bei der Planung festgestellt, dass ja nicht jeder unser Gast sein möchte und nicht jeder unser Gast sein kann. Und gerade was in Deutschland auffällt, wir sind so dogmatisch, was Essen angeht, auf das, was wir aus unserer Kindheit kennen oder aus das, was wir für richtig erachten. Das ist dann sowas wie Nudel. Ist das noch meine Nudel? Wir haben so viele Alternativen. Man muss es nur schmackhaft machen. Das ist das Einzige, was wir vergessen. Aber die Industrie versucht auch gerne, uns zu manipulieren und sagt, nee, das, was wir hatten, möchten wir, weil Fleisch ist günstig. Weizen ist günstig, Zucker ist günstig, das können wir in Massen überall reinpacken. Wir nehmen das, wir verzehren das und halten das für richtig oder haben da Kindheitserinnerungen. Essen hat so viel mit Emotionen zu tun, dass man sich da ganz selten reinreden lässt oder irgendwie sagt, nee, das möchte ich jetzt ändern. Und wenn eine Nudel genauso schmeckt wie eine Weiznudel, aber aus einem anderen Produkt ist, dann sollten wir das essen. Wir sollten es genauso schmackhaft machen. Die Tomatensauce darauf wird die gleiche sein. Im Kopf ist bei uns immer noch so eine kleine Barriere von wegen, nee, das kenne ich nicht, das mag ich nicht. Das ist so leider das Problem, was bei vielen im Kopf noch herrscht.
Das kann ich nur bestätigen, auch von zu Hause. Man wird ganz oft verglichen, das hat Mama aber anders gemacht. Und das noch auch vom 60-Jährigen.
Also, noch schlimmer wäre denn in dem Fall, das hat Oma anders gemacht, ja, wenn Sie das genau, von einem 60-Jährigen hören.
Genau.
Also, wobei ich mich da immer freue, dass es Gerichte aus meiner Kindheit zum Beispiel heute nicht mehr so gibt, wie Steckrüben-Eintopf, so diesen klassischen, der wird ja nicht mehr so viel zubereitet oder Bohnen, Birnen und Speck oder sowas.
Dabei ist das so lecker und kann man auch ganz modern zubereiten.
Bohnen, Birnen und Speck?
Ja,
absolut. Wir haben das zum Beispiel bei Graupen. Graupen ist bei vielen unserer älteren Gästen, löst irgendwie ein Kriegsflashback aus, gefühlt. Mhm. Dann sitzen die da, kriegen Panik, kriegen Schweißausbrüche und dann essen die das und denken die
so. Da habe ich auch sofort ZDF History.
Ja, genau. Das ist so ein Produkt, was vergessen ist und dann packt man es auf den Tisch und dann macht man, da wir ja keinen Reis benutzen, Graupenrisotto und auf einmal schmeckt es. Man muss halt nur das Produkt nehmen und nicht so verpacken in Bohnen, in Speck und in alles packen, in Birne und alles. Früher brauchte man die Ernährung, früher brauchte man die Stoffe, die da drin ist, um über den Tag zu kommen.
Das hatte nichts mit Sinnlichkeit zu tun.
Nein, das war einfach ein großer Topf, alles drin, alles tot, essen.
Das war's. Ja. Graupenrisotto und dazu, was packst du da noch mit rein?
Wir hatten das mit Mangold, bisschen verarbeitet, Pilze kommen oben drauf.
Das war lecker. Okay.
Ich wollte gerade sagen, Heiner kann viele Gerichte bestätigen. Ich glaube, gerade bei Rote Beete.
Rote Beete mag ich überhaupt nicht.
Haben wir einen Feind
gefunden. Selbst das habe ich bei Timo gerne gegessen. Werbeblock aus.
Timo, ihr kocht im Regional, ich habe es ja schon gesagt, saisonal, regional und das unter dem Etikett gesundheitsoptimiert.
Ja, es wird uns immer angeredet, habe ich das Gefühl. Weil wir die Produkte von hier beziehen, viel Gemüse haben, also unser vegetarischer Gang, klar, hat kein Fleisch, aber auch unsere normale Menüfolge, die nicht vegetarisch betitelt ist, hat nur einen Gang von 8 mit Fleisch. Also wir sind schon sehr wenig mit Fleisch bedacht, mehr auf Gemüse. Aber wie ich schon sagte, unser Hauptaugenmerk liegt auf Butter und Fett. Und Butter und Fett ist in Maßen gesund, nicht in Massen.
Gibt es noch die gute Butter?
Die Butter, die wir beziehen, ist noch die gute Butter. Die wird in Massen, in Pfannen benutzt und Töpfen, in jeder Soße. Also eigentlich ist in jedem Gang, den man bei uns bekommt, Butter vorhanden. Hm. Bis im Dessert.
Ja gut, aber das ist ja denn die ehrliche Küche.
Das ist die ehrliche Küche, ja.
Ist vegetarisch per se die gesündere Küche? Oder ist das auch so eine Einbildung von mir?
Es ist eher, glaube ich, die Ballaststoffe, die da drin sind und die dann auch das Mikrobiom dann eben aufrechterhalten und dadurch auch den Körper, wenn das Mikrobiom ausgeglichen ist, auch den Körper dadurch gesunden lassen kann.
Was ist denn das Mikrobiom?
Das sind Bakterien, die der Körper braucht, um auch gesund sich zu erhalten. Das heißt, dass er Vitamine aufnehmen kann, die der Körper eben auch benötigt, um gesund zu bleiben. Das ist nicht immer dann nur, dass man das Gesunde trinkt, das Glas Apfelsaft oder das Glas Orangensaft, sondern dass da die Ballaststoffe eher die Orange, dass man die schält und dass man die dann zu sich nimmt, teilweise gesünder ist und den Apfel richtig kaut, weil durch dieses Kauen auch nochmal Stoffe mit zusammengesetzt werden, um eben auch genauso gut aufgenommen zu werden.
Also bewusstes Essen und Genießen.
Bewusstes Essen und Genießen, genau. Mhm. Gesunde Ernährung ist immer wichtig, aber man hat den Energieverbrauch. Ich sage immer, nach dem Essen sollst du nicht ruhen, sondern 1000 Schritte tun.
Sehr gut.
Um dann eben auch die Bewegung nochmal mit in den Fokus mit reinzunehmen und nicht nur die Proteine aufzunehmen, sondern die dann auch in den Körper umzusetzen. Und das macht man eben über die Bewegung, dass man da die Muskulaturmasse auch eben aufrecht erhält und natürlich auch die Darmtätigkeit damit anrichtet, über die Bewegung.
Okay, das hieße jetzt in Bezug aufs Regional, wenn ich im Regional essen ginge, dann parke ich den Wagen nicht an der Wassermühle, sondern mehrere hundert Meter entfernt auf dem Aldi-Parkplatz.
Oder man geht zwischen den Gängen einmal ums Haus. Das würde auch funktionieren. Wenn alle 8 Gänge durch sind, 3 bis 4 bis 5 Stunden sitzt man schon bei uns, ja.
Ja, dann lohnt es sich mal
zwischendurch. Deshalb sage ich ja, dann lieber zwischendurch, als weiter weg zu parken. Dann ist man schnell drin, aber kann dann ein bisschen Flow durch den Abend ziehen.
Viele Menschen möchten sich im Alltag ja besser ernähren, da sind wir uns einig, haben aber wenig Zeit. Welche Kniffe aus deiner Küche, Timo, lassen sich zu Hause gut umsetzen.
Die Pfanne zu Hause nehmen, irgendwas reinmachen, bisschen Butter mit rein, Prise Salz, Zucker, das reicht schon. Du musst nicht viel können. Also aus dem Kühlschrank kochen. Das ist eine einfache Variante. Reis hat man meist zu Hause, Nudeln hat man zu Hause. Bevor man irgendwo anruft, bevor man irgendwo essen geht, und das sage selbst ich, lieber einmal gucken, was noch da ist, einen Löffel Creme Fraiche mit drauf, lecker machen. Gewürze hat man sowieso zu Hause. Die meisten laufen eher ab, als man sie benutzt. Die hat man da irgendwo im Schrank rumliegen, benutzt sie, versucht irgendwie da Geschmack ranzubekommen. Und das ist immer noch die gesündere Alternative, als irgendwas zu bestellen oder irgendwas zu frittieren.
Kann ich auch nur bestätigen, möglichst wenig hochverarbeitete Lebensmittel, möglichst frisch. Alles das, was man an Gemüse, an Obst gekauft hat, mitverwerten und dann die Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, die natürlich auch immer wichtig sind, Nudeln oder Reis. Oder auch mal ohne die Füllstoffe einfach eine Gemüsepfanne mit ein bisschen Schmand abschmecken, ordentlich würzen. Auch damit hat man eine vollständige Ernährung. Und für mich gehört auch immer noch mindestens zweimal die Woche Fleisch mit dazu. Das ist ganz wichtig, damit wir auch die B-Vitamine aufnehmen können. Für mich ist eine rein vegetarische Küche, wenn man es nicht ganz genau durchrechnet, nicht die gesündere. Also eine Mischkost ist für mich, für meine Familie schon gesünder.
Verzichten Sie bewusst auf ein entsprechendes Nahrungsmittel, Frau Heinert?
Auf jeden Fall essen wir deutlich weniger Schweinefleisch, essen mehr Geflügel und mehr Fisch. Von daher verzichten wir schon auf etwas, aber nicht vollständig. Es muss einfach in den Gesamtspeiseplan passen. Da ist eindeutig Gemüse die Hauptvariante, würde ich mal sagen.
Es gibt ja schon viele auch Kräuter und auch Gemüsesorten, die als TK-Ware sind. Und diese TK-Ware kann man gut nutzen, um eben auch eine schnelle Küche, wenn man eine Gemüsepfanne nutzen möchte. Eine Handvoll Brokkoli, Blumenkohl, die Steckrübe ist teilweise mit dabei, dass man die da auch mit reinnimmt. Rosenkohl, Bohnen, Erbsen, und man hat eine schmackhafte Gemüsepfanne, wenn man da mit Kräutern und Gewürzen, so wie Timo es sagte, das nochmal nutzt. Klar, es ist nicht zu vergleichen, als wenn man ein frisches Produkt hat, aber für die schnelle Küche, für den Alltag, was ihr so sagt, ist es recht schnell zu machen auch.
Ja, dann aber auch TK-Ware, die wirklich pur ist und nicht noch pur mit diesem Spinat mit dem Blub oder, oder irgendwelche vorgewürzten Sachen. Das ist für mich wieder viel zu hoch verarbeitet. Also Stück Fleisch und Gemüse, TK oder frisch, wie es auch angebaut wird.
Aber wo liegen denn eigentlich, gerade wenn man so Ernährung und Alltag zusammenbringen möchte, die größten Hürden und die größten Chancen?
Die größten Hürden ist die Zeit. Also wenn man jetzt überlegt, dass in einer Familie beide Partner Vollzeit arbeiten, was vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht so war, was immer mehr wird. Kinder sind den ganzen Tag unterwegs und dann ist die Zeit zum Kochen ist leider verloren gegangen. Und da ist die größte Hürde. Und die Chance, die da eigentlich auch hinter besteht, ist, wenn wir einkaufen, wirklich hinten drauf gucken, den Kindern weniger zu essen geben, was nach Chicken Nuggets und Pommes schmeckt. Und das gibt es in verschiedenen Variationen. Geschmack kann man antrainieren. Bei uns Erwachsenen, wenn wir 10-mal auf eine Bitterschokolade kauen, mögen wir sie. Es sei denn, man ist ein ganz harter Fall und das funktioniert nicht. Aber bei Kindern, Kinder brauchen 40 bis 50 Löffel, bis sie überhaupt anfangen, Sachen zu mögen. Und das ist ein Krampf. Ich war selber als Kind jetzt nicht der beste Esser, mittlerweile esse ich alles, aber ich weiß, wie schwer das ist, Kindern Geschmack beizubringen. Und da ist die größte Chance, um es wieder umzutrainieren von dem, was uns die Industrie vorsetzt, von dem Zucker, von dieser Verarsche, die sie leider machen, was sie ganz gut können, wenn sie hinten drauf stehen, proteinreich, und man kauft den Joghurt dann für 3 Euro und man kann sich auch für 35 Cent eine Packung Quark kaufen. Da sind noch mehr Proteine drin, weniger Zucker, wenig zugesetzter Zucker und es ist natürlicher. Es ist so eine große Chance, wenn man einfach nur wieder liest.
Auch das zum Beispiel. Auch das. Heiner, wenn du das hörst, was davon spricht dich so persönlich am meisten an, von dem, was du jetzt in dieser Folge bislang gehört hast? Oder wo hast du für dich selber auch so Aha-Momente erlebt?
Also ich hänge immer noch bei den Nudeln tatsächlich. Das muss ich mal ausprobieren. Was du gerade sagtest mit der Bitterschokolade, 10-mal probieren. Vielleicht sollte ich das mal durchziehen. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen weniger. Und bin froh, dass du das Thema mit der Zeit angesprochen hast, Timo, denn das ist tatsächlich so ein Punkt, wo du einfach sagst, ja, wann soll ich es denn machen, das Kochen? Das nimmt mir so ein bisschen das schlechte Gewissen. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe Hunger bekommen.
Okay, wenn wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern einen einzigen kleinen realistischen Impuls für mehr Lebensqualität durch Ernährung zum Schluss mit auf den Weg geben könnten, welcher wäre das? Ich fange mal bei unserem Starkoch an, bei Timo.
Weniger Zucker verwenden. Einfach weniger Zucker.
Man soll immer noch im Hinterkopf behalten, Essen ist auch gesund. Essen ist auch in Gesellschaft sein und sozialisiert sein. Und das sollte man sich nicht zu sehr unter Druck setzen und sich kasteien. Alles in Maßen, die Dosis macht das Ding.
Ulrike Specker.
Dem kann ich mich bloß anschließen, weil nämlich Essen ist etwas, wo die Familie zusammenkommt, wo die Familie zusammen sein sollte. Und vielleicht kann man da dann auch, wenn der Zeitfaktor immer noch mal wieder so eine Rolle spielt, auch dann auch gemeinsam etwas kochen mit der Familie, dass die Familie auch wieder zusammenwächst und nicht jeder einzeln für sich alleine ist, womöglich zwischen Tür und Angel und das Schnelle und vielleicht dann doch den Döner dann sich bestellt. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges, weil Essen ist etwas Kulturelles, es ist gesellschaftlich und Kommunikatives, dass man sich dann auch während des Essens unterhält.
Heiner? Das eine ist, die Dosis macht das Gift, also zum Beispiel weniger Zucker. Und das andere ist tatsächlich dieser Genussmoment, dass Essen nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern ja auch Spaß machen kann, Spaß machen soll und dass man sich da vielleicht auch die notwendige Zeit nimmt.
Vielen Dank an Sie alle fürs Zuhören und natürlich ein herzliches Dankeschön an unsere heutigen Gäste, an Ulrike Specker, an Carola Reiners, Timo Plenter und Heiner Stix. Wir haben heute gehört, wie stark unsere Ernährung von regionalen Strukturen geprägt ist, wie viel Potenzial in kleinen Veränderungen steckt und wie sehr Genuss, Qualität und Gesundheit zusammengehören. Und wir haben gemerkt, neue Lebensqualität entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch alltagstaugliche Schritte, die einfach auch zu uns passen. Im zweiten Teil dieser Doppelfolge in 14 Tagen richten wir mal den Blick auf die Bewegung, also darauf, wie wir sie in unseren Alltag integrieren können, warum sie oft leichter fällt als gedacht und wie Ernährung und Bewegung sich gegenseitig unterstützen. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.